Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Köpke-Sommer.
Mit Erik Siegmann, der Kopf und die Stimme hinter dem erfolgreichen Marketing Transformation Podcast. Der Entrepreneur ist vielen ein Begriff als Vorstand von Blume 2000 und als Gründer von Digital Forward. Erik Siegmann hat Benchmark-Erfahrungen aus mehr als 100 Audits gesammelt und weiß, was Unternehmen in der digitalisierten Welt richtig erfolgreich macht. Er steht für das mutige Aufbrechen von Silos und die Frage nach dem wirklichen Kundennutzen. Heute spricht er über seine Ängste vor der Produktion seines ersten Podcasts und dem Geheimnis von erfolgreicher digitaler Unternehmensorganisation. Erik, herzlich willkommen im Mindspace hier am Rüdingsmarkt 9. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, es ist Jahre her, dass wir uns beide gesehen haben. Und ich sage dir auch, wo das war. Du wirst es wahrscheinlich noch wissen, aber ich sag's dir. In meinem damaligen Lieblingsrestaurant im Saliba, in den Alster-Arkaden. Da war ich noch in Agenturverantwortung, ungefähr 50 Meter entfernt. Und da haben wir uns das letzte Mal über Transformation unterhalten, Gott und die Welt, Consulting, viele Themen, weil ja so die DNA, die meine Agentur damals hatte, in der ich gearbeitet habe, war ja sehr nah an dem, was du so gut kannst, Marketing verbunden mit digital. Und heute Morgen habe ich Nummer 26, war das, glaube ich, von dir wieder in der Bahn gehört. Ja, du bist ja mega eifrig im Podcasting. Und deshalb interessiert mich mal zu Anfang, weil ich ja auch so gerne Podcasts mache und auch höre, wie kam es denn überhaupt zu deinem Podcast? Das finde ich mal ganz spannend zu erfahren als erstes.
Ja, danke, Thomas. Ich freue mich auch, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ist echt wirklich schon fast 5 Jahre her. Die Frage nach dem Podcast ist vollkommen zufällig entstanden. Ich war Gast als Podcastler bei den Online-Marketing-Rockstars von Philipp Westermeier, gemeinsam mit einem Kollegen aus der Branche, Manuel Hinz, und hat das so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, auf die leichte Schulter genommen, aber gesagt, okay, das können wir da jetzt gerne mal einsprechen, da wird eh nichts passieren. Das war ein super nerdiges Thema, es ging um Marketing-Automation und mir schon ganz bewusst, dass das also weit weg vom Mainstream ist und ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass sich jemand wirklich eine Stunde lang Detailliertes zu Marketing Automation anhören möchte. Und ich war total überrascht, was für ein Feedback es dann auf diesem Podcast gab. Ehrlich gesagt war das mein größtes mediales Feedback, was ich seit langem hatte. Also dagegen war so ein Artikel auf der W&V oder Horizont Startseite, hatte längst nicht so eine Wirkung wie dieser Podcast. Naja, dann habe ich hin und wieder mal bei den Rockstars als Podcast-Host ausgeholfen, bei Themen, die mich selbst interessiert haben und wenn Philipp Westermeier keine Zeit hatte, das Interview selbst zu machen, zum Beispiel während seiner Online-Marketing-Rockstars hier in Hamburg. So, aber das hat mir so ein bisschen die Hürde herabgesetzt, bis dann der gleiche besagte Philipp Westermeier durch seine liebevolle Penetranz mich dann ermutigt hat, mal seinen eigenen Podcast zu versuchen. Und ist dann eins zum anderen gekommen. Mein Ziel für diesen Podcast war eigentlich ein ganz egoistisches. Ich dachte, ich habe so ganz wenige Ängste. Ich bin eigentlich kein ängstlicher Typ, aber eine meiner größten Ängste, um mal ganz ins Persönliche reinzugehen, ist, den Anschluss zu verlieren oder einfach nicht mehr den Trend der Zeit, wobei Trend, also die Verfahren, das, was wirklich den Markt wirklich bewegt, das zu verpassen. Das habe ich seit ich berufstätig, seit dem Studium habe ich dieses Gefühl. Und da dachte ich mir, du musst eigentlich mal einen strukturierten Austausch mit Leuten, die es besser wissen können als du, führen und habe so dieses Fragestündchen ins Leben gerufen. Und das ist bis heute mein persönliches, in Anführungsstrichen, Weiterbildungsprojekt, weil das mir ganz viel gibt und ich bis jetzt in jeder Podcast-Folge immer wieder was mitgenommen habe, wo ich was gelernt habe, wo ich gedacht habe, okay, damit kannst du Wissen weiterbringen, Wissen verdichten. Und so ist es mittlerweile zu einem ganz erstaunlichen Erfolg gekommen, wie ich denke, weil das ist weiterhin ja ein nerdiges Thema, Marketing Transformation im Digitalen, das ist ja jetzt wirklich nicht, also ich finde der Unterhaltungswert ist gering, aber ich hoffe, dass anscheinend scheint ja der Nutzwert irgendwie groß genug zu sein, weil wir sind jetzt irgendwie nach einem halben Jahr, jetzt haben wir uns noch mal ein paar Zahlen angeguckt, da steht schon richtig was da, bin ich ganz überrascht.
Ich bin so froh, dass du auch Ängste hast. ich nicht nur alleine. Denn der Podcast vom Audio Transformation bei uns hier, oder Audio Game Changer in diesem Fall, der Audio Game Changer Podcast, ist auch so entstanden mit, was ist eigentlich Podcast? Wir hatten hier eine Anfrage von unseren Gesellschaftern und Mandanten, beschäftige dich doch mal mit Podcasts. Ist das vermarktungsrelevant? Kann man da Daten abziehen? Sind das Daten, die wir generieren können? Können wir die Daten in die DMP packen? Wo kriegt man eigentlich Daten her bei einem Podcast? Und wer hostet den eigentlich? Und wie lang muss der eigentlich sein? Und dann bekam ich dieses Bombardement an Fragen. Dann habe ich gesagt, ich glaube, ich muss mal einen machen, sonst weiß ich nicht, wie das geht. Ich möchte, also wie macht man einen Podcast? Das war meine Fragestellung. Und was kann ich damit machen? Und dann bin ich zu unserer Schwesterfirma The Farm nach Berlin gefahren. Die haben so Studios und habe dann mal einen gemacht. Ich weiß gar nicht, wer der Erste war. Aber so die Top 3 waren dann alle, die ich so kannte, ne? Also so, wer macht denn mit, ohne mich zu blamieren, ne? Und dann klappte das genauso so gut, wie du es gerade beschrieben hattest. Auf einmal hatte man da was und dann gab es so eine Eigendynamik. Und interessanterweise, und ich glaube, Philipp sagte das ja auch neulich, so in unserer Gemeinschaft der Digitalen, in unserer Peer Group, wird es ja durchaus mit hohem Nutzwert, aber eben auch so als Unterhaltungsthema genutzt. Und vielleicht noch letzter Gedanke dazu. Ich hatte mit einem Podcast-Regisseur gesprochen, der bei der Farm arbeitet. Und der kommt von den Öffentlich-Rechtlichen. Die sind ja nicht so wie wir private Radiosender darauf geeicht, in 1,30 alles reinzupacken. Da hat man ja oftmals mehr Zeit. Und der hat auch selbst einen Podcast. Und der hat gesagt, ein Podcast soll so lange dauern, solange andere ihn interessant finden. Das ist so die externe Benchmark. Ist ein bisschen schwierig bei der Produktion, weil du kannst live nicht mitbekommen, ist der für Dritte interessant oder nicht. Aber genau das erleben wir auch. Manchmal sind 7 Minuten gut, manchmal eine Stunde, manchmal 30 Minuten. Bei uns wird ganz viel durchgehört bis etwa zur 25. Minute. Das haben wir so mitbekommen. Scheinbar hat das einen gewissen Unterhaltungswert bis dahin. Oder vielleicht müssen Menschen noch aus der Bahn aussteigen. Das kann ja auch sein. Oder Menschen müssen aus dem Auto raus oder was auch immer. Aber dieses Halbstundenformat scheint für uns und unsere Hörer ganz gut zu funktionieren. Ja, und wir haben es auch aus einer Angst heraus gemacht, nicht beantworten zu können, was eigentlich ein Podcast ist. Ja, und daraus ist auch eine Regelmäßigkeit entstanden und der Spaß der Woche. Ich bin neulich eingeladen worden nach Wien, stell dir das mal vor, nach Wien zur Österreich-Werbung, weil die mit ihrer Agentur Denso Iches keine Etat-Meldung, also per Print rausgeben wollten, hey, wir haben eine neue Agenturbeziehung und wir haben das und das vor und so. Und die haben gesagt, nee, wir möchten gerne mal einen Podcast machen über unsere frische Agentur-Kundenbeziehung und mal erzählen, was uns umgetrieben hat, was wir gemeinsam vorhaben und ja auf fast eine persönliche Art und Weise Dritten zu erzählen, warum es uns als Agentur und Kunde jetzt gibt. Also die haben jetzt zum ersten Mal eine auditive Etatmeldung herausgegeben und das fand ich auch ganz spannend. Also im Podcasting bewegt sich auch bei uns was und bei dir relativ viel. Ich habe ja das Glück gehabt, ein bisschen reinhören zu dürfen. Nein, du hast ja echt die Branchengrößen auch gehabt. Philipp hast du gerade eben angesprochen und ein paar andere. Bis hin zu Mont Blanc und so weiter. Und was mich mal interessieren würde, ist das Thema Marketing Automation und auch Transformation. Haben ja sehr viele deiner Gesprächspartner vor der Brust gehabt. Du hast einiges gelernt, hast du gesagt, aber ja auch viel mit reingegeben von deinen Gedanken. Gibt es da irgendwas, was Marketingverantwortliche in der digitalen Welt eint, was ihre Herausforderungen betrifft? Also gibt es da so ein Muster, boah, da müssen sich alle für aufstellen oder ist das sehr divergent, sehr heterogen? Wie würdest du das sagen?
Ich würde sagen, dass die Schere da noch ganz weit auseinander geht. Ich würde sogar eher sagen, dass die Schere in der letzten Zeit sogar noch größer geworden ist. Also diejenigen, die jetzt schon abgehängt sind, einen immer größeren Abstand zur Führungsspitze kriegen und teilweise gar nicht wissen oder nicht wissen wollen, wie weit sie abgehängt sind. Das ist jetzt vielleicht eine unpopuläre These, aber ich würde es gerne anders beobachten. Das liegt auch natürlich immer ein bisschen daran, wie man den Markt der Betrachtung schneidet. Also wenn man sich jetzt nur die Führenden anguckt oder nur die Berliner Startup- und Pureplay-Szene, würde sagen, das ist ein total homogenes Feld, was das Verständnis und die Einigkeit angeht. Wenn man aber jetzt zum Beispiel das Feld der FMCGler anguckt, ne? Also die Markenartikler, die Güter des täglichen Bedarfs herstellen und die vielleicht keine Direct-to-Consumer-Schnittstelle haben, wie es ja die meisten digitalen Internetunternehmen haben. Bei den FMCGler geht das Feld ganz weit auseinander. Von demjenigen, der es richtig gut macht, der da alle Initiativen drauf ausrechnet, sagt er, wir müssen direkte Kundenbeziehungen so gut wie möglich entwickeln und teilweise auch ihren Handelspartnern dann nicht nur gefallen können, weil das ja ein Zielkonflikt, bis zu den FMCGlern, die sagen, nö, wieso, ist doch alles wie gehabt, dafür ist doch nicht mein Problem, das sollen mal schön meine Mediaagenturen und meine Medien für mich lösen. Da geht das Feld super weit auseinander und mir ist es aber ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Also ganz egal ist es mir natürlich nicht, weil in meinem beruflichen Leben ist das natürlich schon ein Thema, aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis zu missionieren. Ich habe wirklich nicht das Bedürfnis, den Abgehängten irgendwie dann das Bewusstsein reinzubringen. Ich möchte mich innerhalb derjenigen, die sich mit diesem Thema der Transformation auseinandersetzen, mit denen möchte ich mich so austauschen, dass ich mein Muster besser verdichten kann. Ich empfinde mich selbst als Suchender für diese Transformation, weil ich glaube, wir machen das alle noch nicht so lange. Und diese Herausforderung gibt es ja ehrlich gesagt auch erst seit nochmal 10, 15 Jahren, so in diesem großen Stil. Ja? Das heißt, so altes Wissen gibt es da noch nicht und es entwickelt sich immer weiter. Und mir ist es wichtig, dass ich aus dieser normalen Symptomwelt rauskomme, weil da gibt es ja viel von, laute Nachrichten, Heilsbringen, Versprechen. Davon habe ich, wie gesagt, keine Knappheit, aber an tatsächlichen Erkenntnissen, Learnings, die auch nicht nur Jubelmeldungen sind oder auch Learnings zum Beispiel, die über Rückschläge sprechen oder über Hürden, die es gab, da kann ich mehr rausziehen als diese oberflächlichen Jubelmeldungen. Und dafür ist diese, ich habe da zwei Quellen. Das eine ist mein Job. Durch unser Audit-Geschäft kommen wir halt sehr oft von der Oberfläche wirklich bis ins Rückenmark eines Advertisers, um zu gucken, was läuft da gut, was läuft da schlecht, was sind die Herausforderungen. Und nicht nur auf der Symptom-Kanalebene, sondern auch, wie ist das Setup, wie sind die Prioritäten. Sind das überhaupt Herausforderungen, die durch Marketing gelöst werden können, oder ist es vielleicht auch ein Produkt-Markt-Mix, der nicht optimal ist oder sich weiterentwickelt hat. Also deshalb ist das mein Job in dem Punkt der Media-Audits, das ist der eine große Quelle. Der hat aber eine Fallzahl, die ist schon ganz in Ordnung. Wir haben da schon deutlich über 100 dieser Audits gemacht. Aber es gibt ja noch viel mehr. Und es gibt auch immer auch eine persönliche Perspektive, die total interessant ist. Und das ist die zweite Quelle, jetzt mein Podcast. Und ich glaube, ich setze da eigentlich nur was fort, was ich im wirklichen Leben sowieso schon immer gemacht habe, dass ich mich mit Marktteilnehmern, Branchenkollegen ausgetauscht habe und versucht habe, so sehr auf beiden Seiten das Vertrauen zu schaffen, dass man auch wirklich über das Eingemachte sprechen kann und nicht nur auf der Symptomebene. Und der Transformation Podcast hat im Grunde gar nicht so ein richtiges Zielgruppenversprechen gehabt, sondern ganz egoistisch habe ich gesagt, okay, mich interessiert dieses Thema Muster, die in der Transformation zum Erfolg oder von mir aus auch zum Misserfolg geführt haben, die möchte ich besser verstehen. Da möchte ich die Hintergründe verstehen, ich möchte den Werdegang verstehen, ich möchte so gut wie möglich ein objektives Bild kriegen, was der Outcome davon war oder was die weiteren Herausforderungen sind. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, wem soll das gefallen? Die Fragen haben wir uns dann schon so mal grob gestellt und gesagt, okay, wisst ihr was, in unserem Friends and Family Umfeld gibt es genügend Leute und wenn wir es nur für die machen, die gleichzeitig auch Teilnehmer dieses Podcasts sein können. Und wir haben uns, ganz witzig, ganz anders als wir sonst so ticken, wir haben uns kein quantitatives Ziel vorgenommen.
Haben wir auch nicht.
Aber normalerweise, ne, wir leben davon, dass wir unsere Kunden dabei unterstützen, Dinge, die sie rein qualitativ wahrnehmen, dass wir die messbar machen, dass wir sie bewerten können. Und für unser eigenes Produkt haben wir gesagt, das erste halbe Jahr gucken wir mal gar nicht so sehr auf die Zahlen, sondern machen einfach ein gutes Produkt und lernen erst danach, wie die tatsächliche rein quantitative Akzeptanz ist. Das Gute ist, Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe schon nach dem ersten oder zweiten Podcast eine warme Dusche an positivem Feedback gekriegt. Das hilft so mal meinem Ego, dass ich mich über so irgendwelche Versagerängste oder Ablehnungsgründe irgendwie hinwegsetzen kann und sagen, okay, das scheint irgendwie gefallen zu haben, das läuft. Als ich dann zum ersten Mal die Zahlen gesehen habe und auch nicht nur die reine Reichweite, sondern auch die Quote, wie viele wirklich bis zum Ende durchhören, wo sie abbrechen, wo sie wieder einsteigen etc., dachte ich, ja, guck mal, das ist jetzt doch besser als gedacht und nach einem halben Jahr denke ich auch, ist jetzt mehr als einfach nur der Anfangsbonus, aber das wird sich zeigen, wie das nach 6, 12, 18 Monaten sich weiterentwickelt.
Der Alex Jacobi ist auch so ein KI- und Audioguru. Den habe ich mal kennengelernt bei einer Veranstaltung bei Frank Otto. Mhm. Und der ist auch ganz stark im Podcasting, ganz stark im Social Media. Der ist ein Wirbelwind, Alex Jacobi. Und der hat mir mal gesagt, als wir einen Podcast gemacht haben, Thomas, es kommt überhaupt nicht darauf an, wie viele das hören. Trenn dich davon. Er selbst hat so eine Hardcore-Zielgruppe, das hat er gemerkt, so N gleich 200. Mhm. Aber er sagt, wenn ich 200 interessieren kann für eine ganz bestimmte, auch im Grunde nischige Thematik und die finden das unterhaltsam und die nehmen was mit, ihr privates Leben, ihr Berufsleben oder sie haben Themen, mit denen sie sich mit Dritten austauschen können, Family and Friends, mhm. Dann habe ich doch viel geschafft. Und diese Sichtweise gefiel mir auch sehr. Und so machen wir das auch. Und das Beste war neulich, mein Bruder hat den, glaube ich, Nummer 12 zum ersten Mal in seinem Leben von mir einen Podcast gehört. Das ist natürlich auch eine harte Nummer, wenn der eigene Bruder das hört. Ne? Der mhm. kennt dich ja aus anderen Situationen in seinem Leben. Und deshalb, weißt du, was ich cool fand? Thomas, ich konnte es durchhören. Mir war nicht langweilig. Mhm. Und der ist Apotheker. Ne? Also der hat jetzt mit dem, was wir jetzt so jeden Tag zu tun haben, nicht so viel zu tun. Aber das war auch meine persönliche warme Dusche. Ja. Dass jemand sagt, der vielleicht thematisch gar nicht so eng dran ist, sagt, ach, das war aber ein interessantes Gespräch von zwei Leuten. Ja. Fand ich jetzt auch irgendwie gut.
Ein schönes Feedback. Ich erwische mich immer noch dabei, dass wenn mir jemand berichtet, dass er meinen Podcast gehört hat, dass ich mich dafür entschuldige. Und also insbesondere, wenn das, das mache ich nur bei Leuten, die mich nicht aus dem beruflichen Kontext kennen. Also mein ältester Sohn, der wohnt seit über einem Jahr nicht zu Hause, der hat mir in den Sommerferien erzählt, dass er meinen Podcast hört. Da habe ich sofort gesagt, oh Mensch, das tut mir leid. Das musst du nicht machen. Und sagte, nee, das war ganz interessant. Ich habe nicht alles verstanden, aber es war total interessant. Und ich glaube, das hat er in dem Moment gesagt, ohne mir eine Freude machen zu wollen. Und so geht mir das jetzt auch mit keine Ahnung, Nachbarn, Menschen, die mir so in einem anderen Kontext begegnen, mit Eltern auf dem Elternabend, die mir das berichten. Und die sagen, nee, das ist interessant. Die sagen fast alle, dass sie das eigentlich nie verstehen, worüber wir da sprechen. Aber das scheint jetzt nicht abgeschreckt zu haben. So. Aber das eigentliche Überraschende für mich war so ein bisschen die Tiefe des Feedbacks. Also Menschen, wo ich denke, oh, du hast da eigentlich auch eine ganze Menge um die Nase, wenn du bis zur Minute 45 gehört hast, weil ich noch so eine Erinnerung, ich kann mir mein eigenes Zeug nicht selbst anhören, das ist ganz komisch. Ich kann meine eigene Podcast, wenn sie einmal aufgenommen sind, höre ich die in der Regel nicht nochmal selbst an.
Das ist bei uns Filmschauspielern so, wenn wir ist die großen so? Erfolge hatten, das genau. kenne ich aus Cannes. Nee,
bei mir ist
ich gucke es mir auch nicht mehr an.
Bei mir, ich kann meine eigene Stimme nicht hören. So, aber egal, aber ich habe das noch ganz gut in Erinnerung, an welcher Stelle irgendwie was kam. Und er sagt, guck mal, der Kollege hat sich das wirklich bis zur 45. Minute angehört, um so ein nerdiges Thema zur Attribution irgendwie zu besprechen. Und dann denke ich, dann hat sich gelohnt. Also wenn ich nicht der Einzige bin, der daraus Nutzen hat, dann kann ich das auch, ist jetzt nicht, wir haben da verhältnismäßig wenig Aufwand. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern von DF an der Stelle entschuldigen, dass ich das hier so behaupte, aber ich finde, es hätte schlimmer kommen können, weil wir bei den Podstars, also von OMR, das produzieren lassen, also die ganzen technischen Themen, die du, glaube ich, bei der Farm machst, machen die Podstars für uns und eine sehr geschätzte Mitarbeiterin kümmert sich darum, dass das dann in den sozialen Medien ausreichend verbreitet wird. Und ja, und die hört sich ehrlich gesagt nochmal an.
Wir dürfen das Foto nicht vergessen. Gut, dass du das sagst. Ja, ich habe bei Thomas genau. Koch letzte also, Woche das genau. Foto ja, vergessen.
Das war auch so ein Learning, dass zum Beispiel ein Podcast natürlich auch Verbreitung braucht und dass soziale Medien im Grunde das A und O dabei sind. Also gerade in der Anfangsphase, jetzt haben wir genügend Stammhörer und jetzt geht das, aber so, ich würde sagen, für die ersten 10 Folgen war es wirklich schlau, dass wir oder auch ich über den Schatten gesprungen sind und das über LinkedIn, Facebook, ja. Zing auch zu posten.
Ich kann das nur bestätigen. Yvonne, bei uns Chefin für Business Development, mhm. ist bei uns dann so Mrs. Podcast und hilft mir dabei. Mhm. Und Yvonne hat neulich mal gesagt, wir machen mal was ganz Verrücktes. Wir machen mal so ein kleines Mini-Video vorher, wenn du den Podcast fertig hast. Und dann teasen wir an, dass er demnächst veröffentlicht wird. Ich habe gedacht, oh, okay, wir müssen jetzt nicht einen Kinotrailer machen, damit wir einen kleinen Podcast veröffentlichen. Mhm. Und das, weißt du was, das hat tatsächlich funktioniert, auch in der Stammhörerschaft.
Als Preview, ja?
Ja, als Preview. Und mit demjenigen, mit dem man den Podcast machte, und dann ein kleines Video. Oh Mensch, hört nächste Woche rein, freut euch schon drauf, der nächste Podcast mit Erik Siegmann wird und so, stay tuned und der kommt. Und dann halt wieder mit Bildchen und so weiter. Und ich habe gemerkt, ja, wir sind in einer bilderdominierten Welt, obwohl wir Audio machen. Bilder sind ganz wichtig, LinkedIn ist wichtig. LinkedIn ist für uns wichtiger tatsächlich als Xing, das muss ich an dieser Stelle sagen. Ja. Es wird super toll geteilt und ich hatte jetzt auch eine Situation, da hatte ich mal, war ich auf einer Messe in Boston und habe einfach mal von so einer Marketingmesse, Inbound heißt die, in Boston, kann ich übrigens nur empfehlen, weil ich cool.
Und die von HubSpot, ne?
Genau. Da waren Leute auf der Bühne vom Schauspieler bis zu also Autoren und dann die HubSpot-Leute und ich hatte so zuerst gedacht, oh, HubSpot und so, ist das vielleicht eher so pro domo? Und nein, weißt du was, das war der Hammer. Und dann habe ich von Boston aus ein paar nicht nur Posts abgesetzt, sondern ein bisschen Podcasting gemacht und so. Und interessanterweise hat das die Menschen auch interessiert. Ein bisschen was zu hören, was Mehrwert hatte, wie ich das beurteile von, ich sag mal, abroad. Also von daher, es funktioniert über die Medien und es funktioniert auch in der Peer Group. Deshalb traue ich mich auch mit dir heute darüber zu reden. Und ich sagte jetzt schon, weil wir so persönlich und so privat und so nett miteinander reden über unsere Ängste und unsere Zukunftsträume, wird das ein guter Podcast sein. Und meinem Bruder wird's gefallen.
Sehr schön, Gruß an deinen Bruder.
Dankeschön. Du hattest gesagt übrigens, das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem wahrscheinlich, welchen Reifegrad diese Unternehmen haben und dass du dich auch nicht um die Abgehängten kümmerst. Und bei mir ist es ein bisschen ähnlich, vielleicht werfe ich den Ball noch einmal zurück an dich. In unserem Elevator-Pitch heißt es, mit kreativer Datenintelligenz für Online-Audio, so nennen wir also das IP-Audio, Online-Audio, Vorreiter. Also wir engen es auch ein bisschen ein. Wir können nicht jeden mitnehmen in diese digitale Welt. Wir können die mitnehmen, die das Mindset schon haben und die mit uns diesen Weg gehen wollen. Wenn du dir 2, 3 von diesen Vorreitern in der digitalen Marketing-Transformation vor Augen führst, bleibst du immer bei Zalando oder wen hat man da noch vor Augen? Wo kann man sagen, da gucke ich mal hin, die haben das Mindset, die Technik, die Leute, das Verständnis, die würden auch eine Rezession überstehen.
Ja.
Wer ist es?
Sehr gute Frage. Die brutale Wahrheit ist, dass ich mich bei der Orientierung nicht an Vorreiter der Transformation, sondern an die nächste Generation von Herausforderungen orientiere. Das ist vielleicht brutal, aber mangels besserer oder substanziellerer Beispiele gucken wir nicht auf Transformatoren, sondern wir gucken uns eher, wie so muss eigentlich das Zielbild aussehen. Wie sehen eigentlich Organisationen aus, die die Chance hatten, praktisch grüne Wiese ab Jahr 2014 zu denken? Zalando haben wir immer noch genommen, sagen wir mal klar, weil es da ab 2010, 11, 12 in dieser Welt das bessere Beispiel war, weil man auch gesehen hat, wie setzt man sich eigentlich, also ist es eine Chance gegenüber Amazon, ein Vertical noch zu besetzen? Damals war es ja vor allen Dingen Schuhe und Mode. Damals war der größte Nutzen aber, dass man auch zeigt, wie zum Beispiel sich, damals gab es ja noch sowas wie Neckermann, ne? Otto war auch noch ganz anders aufgestellt. Das waren so damals die Vergleiche. Das Schöne ist, an diesen New Kids on the Block sieht man lupenreine New School Konzepte. Also so wie man sie aufsetzt, wenn man keine Legacy, keine Hypotheken der Vergangenheit hat, keine Organisationsform, die noch anders ist. Ne? Ich würde mir ja heute auch keine Filialbank mehr als Muster vornehmen, um zu gucken, wie ich am besten zu einer Direktbank gehe. Selbst eine Direktbank heute muss ich an einer Mobile Bank heute ausrechnen. Das geht halt immer weiter. Ne? Eine N26 ist heute ein Vorbild für eine Direktbank. Die Vorbilder für die Filialbanken damals waren Direktbanken. So, es geht immer weiter und auch eine N26 wird ein weiteres Vorbild haben. Deshalb gucken wir uns, was die Transformation angeht, also erstmal das Zielbild an. Dann, wie kann ich das erreichen, wenn ich jetzt nicht die Chance habe, auf grüner Wiese aufzusetzen? Dann gucken wir uns an, was musst du denn eigentlich angucken und anpacken, damit dir diese Transformation bestmöglich gelingt. Da lernst du aber mehr was über das Doing, nichts oder zu wenig über das Zielbild. Weil das Zielbild ist bei jeder Transformation immer auch ein Produkt aus Kompromissen des Machbaren und des, also des Möglichen. Deshalb Transformation, wenn wir gucken, das ist vielleicht, ich will nicht sagen, dass wir das immer richtig machen, aber um es durchzusetzen, nehmen wir, um es auch wirklich auch zu zeigen, dass das auch Erfolg haben kann, gucken wir uns die Gewinner der Gegenwart an und nicht diejenigen der Verfolger, die es am bestmöglichen den Gap geschlossen haben.
Wenn ich, also das finde ich total spannend, weil ich hatte diese Wahrnehmung und Perspektive auf Transformation, so wie du sie betrachtest, auch dann im Consulting-Bereich noch nicht. Mhm. Denn ich verspüre gerade, kleiner Zwischeneinschub, dass ich durchaus innerhalb der digitalen Audiowelt sicherlich das große Glück habe, jetzt eins von, ich würde mal sagen, 3 Unternehmen in Europa jetzt aufgebaut zu haben, dass ich in der Qualität mit Daten und Audio, also in dieser Verbindung, ja, beweist. Das ist, glaube ich, Fakt. Aber ich finde das ganz interessant, was du gesagt hattest, auch mit den Gewinnern der Gegenwart. Wenn wir das vielleicht nochmal, diesen Gedanken zum Schluss nochmal teilen. Und wenn wir da zum Beispiel auf die Automobilindustrie gucken und auf das Thema Mobilität in der Automobilindustrie, das muss ja nicht nur E-Mobilität sein. Auf wen würdest du denn so als Unternehmen, so wie du aufgestellt bist und als Denker dieses Unternehmens dann gucken. Ist es dann Tesla oder auf wen guckt man da?
Gar nicht. Ich glaube, das erste große Missverständnis oder positiv formuliert, mein größtes Learning, seit ich diese Benchmarkerei mache, um diese Transformation irgendwie zu greifen zu können, ist, dass das größte Missverständnis, was wir in der Vergangenheit hatten, ist, dass wir immer innerhalb einer Industrie geguckt haben. Wir haben Automotives mit anderen Automotives geguckt und das funktioniert in dem Moment, wo sich draußen rum wenig verändert. Wenn sich aber das Kundenverhalten und das Medienverhalten und das Nutzungsverhalten von Kunden so sehr verändert, wie es jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren stattgefunden hat und in allen Bereichen, nicht nur im Medienbereich, sondern auch wie wir Produkte nutzen, dann ist das viel, viel schlauer, Kundennutzen in den Mittelpunkt zu setzen und dann eher eine Branche als Vergleich herzuziehen, wo dieser Kundennutzen schon erlebbarer ist. Also konkretes Beispiel, ganz früher Dating-Plattform. Ich weiß nicht, ob du dich da jemals mit diesem Markt auseinandergerechnet
hast. Mit Harry Kratl und Parship
damals. Genau, so, das ist ja schon, also
da fing es ja an.
So mit Harry Kratl.
Mit Harry fing es doch an. Mit
Harry fing Dating an. So, und die, und was ist das für ein Geschäftsmodell? Das ist im Grunde ein Abo-Modell. Das ist ein Subscription-Modell ähnliches. So, und die irgendwann konnten zum Beispiel die Mobilfunker, die hatten ja Prepaid und Postpaid, ne? Das eine ist ein Abo, das andere ist ein Pay-as-you-go-Modell. Irgendwann hatten die dann Herausforderungen, diese neuen Marketingmöglichkeiten zu lernen umzusetzen in der Kundengewinnung, wie zum Beispiel auch Produkt und Abo zusammenpassen. Und bei den Mobilfunkern gibt es noch die Hardware etc. So, wir haben unsere Mobilfunker dann oft an die Hand genommen und gesagt, guckt euch mal die Dating-Plattform an, wie die ihre Neukundengewinnung machen, wie die einen mehrstufigen Lead-Funnel machen, wie die Pricing und Produkt-Incentives in die Kundenakquise oder in den Retention-Prozess reinbringen. Das war viel nutzwertiger, als dass sich die Mobilfunker alle untereinander verglichen haben, weil die hatten alle die gleichen Krankheiten. Weil die produktbedingt sind, diese Krankheiten, oder Legacy-bedingt. Die haben auch die gleiche Legacy. Eine Direktbank oder ein Energiekonzern hat gleiche Legacy. So. Guck die Automotives an als Beispiel. Du hast das Beispiel, guck die an, wie zum Beispiel, was die großen Sprünge sind. Mietwagenvergleich zum Beispiel. Beste Beispiel aus meiner Sicht, vergleich mal eine Eurocar, ist ein traditioneller Player, mit einer Sixt. So. Ich weiß, es gibt jede Menge Dinge, die da dafür oder dagegen sprechen, warum man diese zwei Player nicht vergleichen kann, aber aus einer Kundenperspektive wird in Kürze, aus meiner Sicht, Six einer Eurocar Generation weiter sein. Ganz einfach, weil dieser Prozess, wie man heute einen Mietwagen leiht, kommst in Frankfurt am Flughafen an und möchtest so einen Mietwagen haben. Und du stehst dann, je nachdem, wie dein Preispunkt war, stehst entsprechend lange an. Und machst halt diesen Prozess mit der Übergabe im Vertrag. Wie sehen neue Prozesse aus? Du machst das in deiner App, du schaltest den Wagen frei, du kriegst über die App gesagt, wo der Wagen steht, du hast alle Daten drin etc. Woher hat Six das gelernt? Natürlich durch ein ganz anderes Modell aus dem Carsharing. Ne? Die Hardware, die in einem Car2Go oder in dem Fall jetzt in einem DriveNow mit BMW drin war, das ist ein Paradigmenwechsel, wie eigentlich Kunde und Produkt zusammenkommen. Und das kannst du natürlich in die Kundengewinnung und in die Akquise reinbringen. Woher haben die Carsharer das gelernt? Durch die Fahrräder. Nicht nur durch die Fahrräder. Aber in dem Moment, wo mobile Devices verfügbar waren und die Hardwarekosten im Gerät so möglich waren, dass man da einen kleinen GSM-Punkt reinsetzen konnte, der eine GPS-Koordination und ein paar Datenbankinhalte, ich vereinfache jetzt brutal, Entschuldigung, aber in dem Moment, wo das möglich war, wenn das für ein Fahrrad mit einem, sagen wir mal, einem Hardware-Gegenstandswert von 500 Euro irgendwie möglich ist, dann kann ich das auch für so ein verhältnismäßiges hochmargiges Produkt wie ein Dreier BMW irgendwie darstellen. Will nur sagen, es war eine sehr ausführliche Antwort für ein Phänomen, um das zu beschreiben, dass die besten Learnings nicht innerhalb einer Branche passieren, sondern sich daran orientieren, wie der Kunde, welche Erwartung ein Kunde an seinen Provider, also an sein Unternehmen irgendwie stellt. So, und das, wenn man das übersetzt in den Kundengewinnungs- und den Kundenbindungsprozess, dann sieht man sehr, sehr deutlich, wie groß eigentlich die Abstände sind. Und dann gibt es auch keine Ausnahme von dieser Regel, dass die letzte positive Kundenerfahrung das Benchmark für die nächste Kundenerfahrung ist. Egal welche Branche du nimmst, der Kunde vergleicht dein Angebot immer mit seiner letztbesten Erfahrung. Wenn du einmal Same-Day-Delivery erfahren hast, wenn du einmal einen Instant-Service erfahren hast, dann wirst du nächstes Mal nicht zufrieden sein, wenn dein Produkt 24 oder 36, 48 Stunden braucht und du eigentlich zu keinem Zeitpunkt eine Information hast, wo dieses Produkt jetzt sich gerade unterwegs befindet, etc.
Und das ist so wahr und das ist so dein Lerngeschenk für mich heute. Ich hab so aufmerksam zugehört, das konntest du wahrscheinlich sehen, weil ich mich genau in der Situation gerade befinde, in dieser Veränderung des Changes im Bereich Radio, Schrägstrich Audio, Schrägstrich Radio on Demand, Audio on Demand, Connected Car, Connected Home, Spotify etc. Ich nehme das echt mal mit, Erik. Die letzte positive Erfahrung, die ich dann gemacht habe, bei meinen Radiosendern, bei einem Spotify oder wo auch immer, wird die Benchmark sein für das nächste. Und das vor allen Dingen nochmal mit dem Blick auf die jüngeren Zielgruppen, die noch anders sozialisiert sind, mit Erwartungshaltung zu, wann bekomme ich was, wie schnell und wie. Ja. Und das muss unser Ansporn sein, auch bei uns in der Transformation im Audiobereich dort die richtigen Antworten zu finden, um auch überleben zu können, so radikal und brutal das klingt. Ja. Die Frage ist ja nicht nur, komme ich in so ein Connected Car rein, also komme ich mit meinem Audio-Content da rein, sondern was biete ich denn da und wie biete ich das? Vielleicht der letzte lustige Gedanke dazu, bevor du auch wieder auf Reisen gehst heute. Da gab es wieder eine ganz große Automesse, habe ich gehört, ich glaube, das war Shanghai. Und da wurden auch chinesische Autos gezeigt, auch in dem, was wir so als Oberklassenniveau empfinden, der S-Klasse und so weiter. Und da standen auch die S-Klassen und die 7er BMWs und so. Auch mit Hybridmotoren und Elektro. Und dann wurde ein wohlhabender Chinese gefragt, ob er sich für eine S-Klasse entscheiden könnte oder BMW oder dieses chinesische Oberklassenauto, dessen Namen ich aber nicht präsent habe. Und er sagte, die anderen sind auch echt cool. Die europäischen Autos sind mega cool. Aber ganz ehrlich, wenn ich auf das Thema Audio schaue und Services im Auto, dann doch lieber den Chinesen. Da ist doch mehr drin.
Natürlich.
Und das fand ich so spannend. Ja. Die Entscheidung fällt an einer anderen Stelle, aber mit der letzten Erfahrung, die dieser Mann in einem chinesischen Wagen gehabt hat und das verglich mit einer S-Klasse, war das für ihn ein bisschen dürftig.
Ja, das verstehe ich total gut. Und das wird eher noch sich verstärken, diese Erfahrung. Also man könnte das auf so eine alte Binse zurückführen, kundenzentriert denken. Das Beispiel, was ich vorhin von den Mietwagenanbietern gebracht habe, ist ja ist noch verhältnismäßig ein Beispiel auf hohem Niveau, weil Mietwagenanbieter ja schon eine Direct-to-Consumer-Beziehung haben.
Der hat die letzte Meile.
Genau, der hat die letzte Meile schon. Guck dir mal an, wie in Deutschland jetzt zum Beispiel, wie unterschiedlich der Markt für Neuwagen orientiert ist. Also von den Markenherstellern selbst, also von den Herstellermarken bis zu den ganzen Aggregatoren, bis zu Leasinggesellschaften der alten oder neuen Generation, die entweder B2B oder B2C orientiert waren, da ist der Abstand noch viel, viel größer zwischen dem Besten und dem Schlechtesten. Mach doch einfach mit dir mal einen Spaß und versuch mal über digitale Wege eine Probefahrt für eine der Top 3 deutschen Automobilmarken zu machen. Da fällst du vom Glauben ab. Ist auch meistens erkannt, dass das nicht gut ist von den Marken, und die gibt dann jede Menge Erklärungen, warum das so sein muss. Händlerabhängigkeit, Daten teilen etc.
Die Legacy.
Die Legacy. Aber das kann sich die Generation der heute jetzt der Kunden von heute und morgen, die interessiert sich doch nicht mehr, dass dieser Markenhersteller in den 70er, 80er Jahren ein übermächtiges Händlernetzwerk aufgebaut hat. Das ist doch dem vollkommen egal. So, und das macht es ja so spannend, und da werden wir, so brutal das für so eine Transformationsperspektive ist, da werden wir halt auch deutlich erkennen, wie viele Leute sich noch aus dem Markt verabschieden werden, in die Bedeutungslosigkeit oder in den Tod, je nachdem, und wie viele neue Angebote es geben wird, die auf einmal Markt und Marktanteile und auch Margen wieder gewinnen werden, die eigentlich schon verloren geglaubt waren.
Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir gesprochen haben, weil das schreit nach und ruft nach einer Fortsetzung, weil es so spannend ist, was du beizutragen hast, und diese neue Wahrnehmung und Sichtweise gerade auf mein Business nehme ich heute mal mit. Du gehst wieder auf Reisen, das weiß ich.
Das mache
ich. Toll, dass du heute Vormittag noch da gewesen bist, hier im schönen Mindspace, und Erik, das nächste Mal im Saliba vorher.
Sehr schön. Vielen Dank, Thomas,
für danke
deine
dir,
Zeit, Erik, und die tollen Fragen.
Ja, danke. Tschüss.
Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kapke-Sommer.